Ach Christian, schön, dass du wieder mit am Start bist.
Hallo Henrik, freut mich.
Es hat immer aufgefordert, ob uns die Zuhörerschaft nicht mal ein paar Fragen stellen will, wollen, die uns hier immer fleißig zuhören bei dem Podcast. Und da gab es jetzt so die ein oder andere Frage auf Instagram, auf LinkedIn. Und hier ist eigentlich eine ganz schöne Frage von einem ehemaligen Studenten von uns, der bei uns studiert hat. Ich glaube, bei dir studiert er immer noch. Der fragt, gibt es eine Erfolgsstory, also zum Beispiel ein Startup oder eine Ausgründung, die ihren Ursprung an der Hochschule hat? Hast du da Beispiele? Ich meine, du bist ja unser Entrepreneurship-Mensch.
Ja, also ich habe Beispiele, aber leider viel zu wenig. Das heißt, man würde sich viel mehr wünschen. Und ich versuche ja auch mit Modulen, wie zum Beispiel dem Modul Geschäftsmodellentwicklung in den erneuerbaren Energien, die Studis viel mehr dazu zu motivieren, unternehmerisch zu denken und sich an eine innovative Geschäftsidee zu wagen und das einfach mal zu probieren. Vielleicht müssen wir da auch als Profs noch mehr machen und mehr Angebote machen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber wenn ich zurückblicke, finde ich, man sieht zu wenig an studentischen Gründungen bei uns am Campus. Eine, die mir sofort einfällt, vor ein paar Jahren, haben sich ein paar Studierende zusammengetan und eine Webagentur gegründet, also um Internetauftritte, Online-Shops und so ein Zeug zu programmieren und zu gestalten. Und ich hatte just zur gleichen Zeit mich an einem E-Commerce-Unternehmen beteiligt, die einen Online-Shop brauchten. Und dann habe ich gesagt, das ist die Chance und jetzt kriegen auf jeden Fall die Jungs hier vom Campus den Auftrag, um diesen Shop zu programmieren. Und das haben die auch gemacht. Und die haben dann, ich denke, über 2-3 Jahre mit uns zusammengearbeitet. Also zunächst mal alles programmiert. Und dann muss ja sowas auch gehostet werden oder betreut werden permanent, und verbessert werden. Und das ist ja im Prinzip ein längeres Projekt. Das muss dann ständig weiterentwickelt werden. Und das haben die dann auch sehr gut gemacht.
Das klingt ja gar nicht schlecht. Wobei dein Einwand jetzt am Anfang, also ich gebe dir recht, wir könnten unsere Studierenden viel besser und stärker noch motivieren, den Schritt zu wagen, in die Selbstständigkeit zu gehen und ein Startup zu gründen. Das ist ja nun nicht ganz einfach. Ja, Angebote haben wir in der Hochschule eigentlich relativ viele. Wir haben das Gründungsbüro, die da auch immer noch mal unterstützen, auch was so Fördermittel angeht, dieses Exist-Programm vom Bundesministerium. Wir haben im Moment auch noch ein Forschungsprojekt, was in dem Bereich läuft. Also Angebote sind da, wobei ich tatsächlich jetzt nicht weiß, wie stark die nachgefragt sind. Ich glaube, da gibt es immer wieder Studierende, die sich dafür interessieren. Aber es ist auch nicht die breite Masse an Studierenden. Andererseits muss man natürlich sagen, also weder Birkenfeld noch Trier sind jetzt auch irgendwie hippe Start-up-Zentren. Ne? Also das ist ja dann, verbindest du erstmal Berlin oder Hamburg mit, also die großen Städte. Diese Startup-Kultur haben wir in unserer Region jetzt nicht so stark etabliert. Oder du kommst ja aus Mannheim, also da studiert. Da ist ja nochmal eine etwas andere Klientel dahinter, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich gebe dir da auf gewisse Weise recht. Desto urbaner die Umgebung, ich glaube, desto mehr Startup-Kultur gibt es da auch. Aber das trotzdem glaube ich, dass die Themen, die hier am Campus gerade bei den ingenieurwissenschaftlichen Kollegen adressiert werden. Gerade was du machst, erneuerbare Energien und sowas, die bieten ja ein unglaublich großes Potenzial, um sich selbstständig zu machen. Neue Regulierung, neue Technologien, all diese Dinge, die geben ja permanent einen Haufen Impulse, damit neue Unternehmen entstehen können. Und hier gibt es viele Unternehmen, die ganz nah dran sind. Ich habe mich erst heute mit einem Mitarbeiter eines Kollegen in deinem Fachbereich unterhalten. Der hat mich angeschrieben und hat gesagt, Herr Kammert, ich höre, Sie machen solche Veranstaltungen. Kann ich mich da eigentlich auch mal als Mitarbeiter reinsetzen? Ich will vielleicht mal ausgründen.
Ah ja,
Und ich habe dann gleich einen Hörer in die Hand genommen und habe mich mit dem unterhalten und habe den motiviert, das zu tun, und habe ihn auch ganz herzlich, auch als Mitarbeiter logischerweise, eingeladen, in den Kurs bei mir reinzugehen und da mitzunehmen, was er kann. Da gibt's logischerweise für jeden was. Wenn man irgendwann seine Geschäftsidee, die muss man einbetten und präsentieren können. Oft hat das auch was mit Kommunikation zu tun. Und vor allem muss man in der Lage sein, die Finanzen dazu zu modellieren. Und das kann man lernen. Ne? Das fällt ja nicht vom Himmel. Und ich glaube, da gibt's schon Kurse, wo man da viel mitnehmen kann. Aber trotzdem, man sieht zu wenig, glaube ich. Da bin ich immer ein bisschen unzufrieden mit.
Also, gebe ich dir auch recht, da geht mehr. Jetzt ist natürlich im Moment vor allen Dingen der Arbeitsmarkt so, du brauchst ja dieses Risiko nicht eingehen, wenn du bei uns einen Abschluss machst, weil du ja die Jobgarantie hast. Also die Ingenieurinnen und Ingenieure, die bei uns fertig werden, egal ob Bachelor oder Master, die haben sofort einen Job. Und ist natürlich, ne, man denke mal an diese 2000er Jahre, als wir diese hohe Arbeitslosigkeit hatten mit dieser Aktion, dieser Ich-AGs, ne, um da quasi Leute aus der Arbeitslosigkeit rauszuholen. Ich weiß gar nicht, wie viel davon noch übrig geblieben ist. Aber das sind so Maßnahmen, die brauchst du jetzt im Moment nicht. Ganz im Gegenteil, die Firmen sind ja froh, wenn sie ihre Fachkräfte direkt an sich binden können. Da ist der Druck nicht so groß, einen alternativen Weg einschlagen zu müssen.
Ja, ich weiß, was du sagen willst, aber ich glaube, wenn man sich selbstständig macht, wenn man eine Firma gründet, dann hat man schon nochmal ein anderes Mindset. Dann will man vielleicht gar nicht unbedingt ein Trainee-Programm bei einem coolen Konzern machen oder so, sondern dann will man eigene Entscheidungen treffen und will vielleicht, ist ja auch erlaubt, selbst ganz erfolgreich werden, also auch womöglich finanziell sehr erfolgreich werden, ist ja keine Schande. Ich glaube, das braucht auch einen bestimmten Gedanken dafür, es braucht eine Einstellung. Was erwarte ich, was für eine Art von Job möchte ich mal machen, möchte ich unternehmerisch tätig sein oder nicht? Ich habe mich schon an ganz vielen Neugründungen beteiligt und manche sind super gelaufen, manche eher nicht. Das kommt dann vor.
Wie es ist, ne, mit dem Venture Capital. Ne?
Richtig. Aber das macht ja Spaß. Da muss man irgendwie dafür brennen. Aber ich bin sicher, dass es bei uns auch Leute gibt, die eigentlich dafür brennen. Aber die muss man vielleicht auch mehr an der Hand nehmen. Ich habe mal mit einem Kollegen, mit zwei Kollegen von anderen Hochschulen aus Rheinland-Pfalz, wir haben so eine informelle kleine Austauschgruppe, mit denen habe ich mal rumgesponnen, ob man mal einen Kurs macht, so eine Art Wahlpflichtfach, wo es darum geht, in Gruppen von Studis aus verschiedenen Hochschulen, die dann interagieren müssen, eine Geschäftsmodellentwicklung zu planen, die nachher in so einen Exist-Antrag übergeht. Der eine Kollege hat erzählt, das hat er schon ein paar Mal gemacht, und es gibt tatsächlich auch zwei erfolgreiche Exist-Anträge. Hört sich wenig an, ist aber sehr viel, weil die werden dann ordentlich gefördert, die werden für ein Jahr finanziert und haben dann eine Chance, ein bisschen weich gebettet, ihre Selbstständigkeit zu testen.
Ja.
Vielleicht muss man auch da als Hochschule mehr anbieten und die jungen Leute noch einen Tick mehr bei der Hand nehmen. Das kann schon sein. Ja, hast du dir eine Erfolgsstory von
der? Ja, habe ich tatsächlich, wo du jetzt gerade Exist sagst. Da haben wir jetzt gerade an der Hochschule Trier eine sehr erfolgreiche Ausgründung, entstanden aus einer Doktorarbeit im Fachbereich Technik bei uns in Trier, die schon ein sehr technisches Produkt entwickelt haben, dass sie auch ein Patent angemeldet haben mit dem betreuenden Professor zusammen. Eine Dreier-Kombo, die haben also diese Exist-Förderung bekommen, haben auch, ich glaube, also fast alle Preise abgesahnt, die man absahnen kann als Jungunternehmer, also sowohl landesweit als auch bundesweit sehr erfolgreich. TentaVision, die ein Verfahren entwickelt haben, um zerstörungsfrei Bauteile zu prüfen, also ob da jetzt irgendwelche, haben wir ein Beispiel, was die gerne bringen, ist so Wasserstofftanks, diese Tankhülle, die muss ja wirklich perfekt sein. Die können halt ohne Zerstörung mit ihrem Verfahren erkennen, ob da irgendwelche Luftbläschen in dieser Hülle sind von dem Tank. Gleiches auch, wenn du irgendwelche Materialien aufeinander klebst. Beim Kleben war es bisher immer so, um die Qualität der Klebung zu prüfen, hast du quasi jedes tausendste Teil rausgezogen. Und das wird dann halt kaputt gemacht, zerbrochen, um dann zu prüfen, wie die Zugfestigkeit ist, also wie gut hält der Kleber. Und die können mit ihrem Verfahren, ohne dass du das Teil zerstören musst, prüfen, Ist die Klebung perfekt oder gibt es Fehlstellen? Und eine 100%-Prüfung, das heißt, du kannst jedes Teil prüfen, weil es auch in Sekunden geht. Und das ist eine sehr interessante Sache. Jetzt hatte ich viel im Automotive-Bereich unterwegs. Aber auch da die Anlaufschwierigkeit, dann immer die Sorge der Finanzierung. Da brauchst du dann immer noch regionale Geldgeber, die dann nochmal ein bisschen mitmachen. Aber ich glaube, die werden sich am Markt behaupten. Du musst mal einmal den Fuß in die Tür kriegen. Aber das ist wirklich im Moment so ein Leuchtturmprojekt bei uns an der Hochschule, die wir natürlich dann auch gerne nutzen. Wenn sie erfolgreich sind, kriegen sie alle Unterstützung. Mhm. Aber dann wollen wir auch ein bisschen vom Leuchten profitieren als Hochschule. Das ist immer so die Idee.
Ja, aber das ist doch gut zu hören. Also um jetzt nochmal auf die Frage vom Lukas zurückzukommen. Es gibt solche Erfolgsstorys.
Genau, gibt es auch. Also, zweites Beispiel vielleicht noch dann am Campus, die Firma KLE Energie, auch Absolventen von uns, die aber schon vor einigen Jahren ein sehr erfolgreiches Photovoltaikunternehmen gegründet haben.
Mhm. Ja, ich wollte sagen, das ist doch eine große Firma heute.
Ja, also groß, ja, also die sind sehr erfolgreich, aber so viele Mitarbeiter haben die gar nicht.
Okay.
Ich weiß, dass, ich glaube, die Hälfte des Studiengangs Erneuerbare Energien da Praxisphase oder Praktikum macht, also jedes Mal, wenn ich da bei den Herren Lorang und Koch aufschlage, Geschäftsführern, dann sieht man bekannte EE-Gesichter, was natürlich super ist für die Studierenden.
Ja, natürlich. Dass
man da direkt am Campus sitzen und arbeiten kann und direkt, also weil es ein kleiner Laden ist, musst du auch direkt Vollgas geben und hast da keine lange Einarbeitungsphase. Weil die haben ja bei uns am Campus zum Beispiel den Solarcarport unten Vordereingang oder Hintereingang, das kann ich was vorne, was hinten ist bei unserem Campus, gebaut und betreut mit den Speichern und so weiter, sind auch jetzt für die Ladesäulen mitverantwortlich. Also auch das ein Erfolgsbeispiel, die jetzt wirklich schon im Markt etabliert sind, würde ich mal sagen, in der Region. Die machen jetzt nicht die riesengroßen Freiflächenprojekte. Das ist jetzt eine Nummer zu groß, glaube ich, für die. Die machen dann eher so Dachanlagen, aber dann auch ganze Energiekonzepte, mit Speicher, mit Ladesäulen und so weiter. Also auch da nochmal, ja, wie du sagst, Frage können wir mit einem klaren Ja beantworten. Und dann kommt natürlich das übliche Aber. Es geht immer mehr. Da ist wahrscheinlich, ich selber bin kein Gründungstyp. Als Physiker liegt einem das nicht im Blut. Da ist man eher vorsichtig zurückhaltend. Dieses Denken ist mir relativ fremd. Also ich habe es dann zwar im Job dann am Anfang machen müssen, als Vorstandsassistent, da hieß es auch, machen Sie mal einen Businessplan für Betriebsführung von Photovoltaikanlagen. Das ist ja nichts anderes als eine Gründung oder neues Geschäftsmodell innerhalb des Unternehmens. Und da hat dann der Vorstand gesagt, oh, das sieht gut aus, da die Umsatzplanzahlen, also Cashflow-Rechnung will ich es nicht nennen, die ich da gebastelt habe, aber so was Ähnliches habe ich da gebaut. Sah gut aus, dann hieß es, Herr Thesen, hier ist Ihre Abteilung. Hier haben Sie die Mitarbeiter, starten Sie los. Okay, so einfach geht das, das ist ja wunderbar. Also von daher, wenn man jetzt an dieses Gründen denkt, auch so kann man denken, wenn man als junger Mensch vor allem in einem kleinen Unternehmen ist und mit einer guten Idee dann an die Geschäftsleitung rangeht, sagt, das wäre meine Idee und das kann funktionieren, weil, dann kann man das halt auch umsetzen. Auch das ist ja eine Möglichkeit.
Also,
ist halt nur kein Start-up.
Ja, naja, das ist aber ausdrücklich erwünscht. Vielen ist es nur gar nicht so klar. Ich sage den Studis manchmal, hört mal zu, in wahrscheinlich jedem eurer Arbeitsverträge wird eine erfolgsabhängige Vergütung drin sein. Damit wird ja erreicht, wenn man das mal destilliert, damit wird ja einfach nur versucht, unternehmerisches Denken in die Leute reinzubringen und die sollen motiviert werden, wie Unternehmer zu handeln, ihre eigenen unternehmerischen Ideen zu entwickeln und die Firma, in der sie tätig sind, als Plattform benutzen. Letztlich ist es das. Das heißt, dieses Know-how, das ist super wichtig. Und noch was anderes, was du eben gesagt hast, an das ich anknüpfen will, ich glaube, das wird einfach ganz oft falsch eingeschätzt. Für eine gute Idee gibt's viel zu viel Geld. Also das Geld ist überhaupt gar kein Problem. Es gibt viel zu wenig Projekte und viel zu viel Mittel. Also es gibt, das hat sich jetzt, glaube ich, durch die Zinswende kommt da so ein bisschen eine Bremse gerade rein. Mhm. Aber insgesamt gibt es so viel Geld für unternehmerische Projekte, das alles keine Heimat hat. Das Problem ist aber, das Geld ist natürlich auch scheu und geht nur dorthin, wo es auch überzeugende Konzepte gibt und Leute, die überzeugen können und ihre Zahlen verstehen und ihr Geschäftsmodell verstehen und genau wissen, was sie wollen. Und wenn man das adressieren kann, dann kriegt man heutzutage jedes Projekt finanziert. Das ist überhaupt kein Ding.
Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt gedacht, das ist in Deutschland auch vielleicht eher dieses Bedenkenträgertum eher zurückhaltend, dass man denkt, in Amerika sitzt dieses Risikokapital deutlich lockerer. Da gibt es dann entsprechende auch große Mittel. Denn ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ein kleines Startup habe, ich brauche einen Computer, ein Büro, das kostet ja nichts. Aber wenn ich sage, ich brauche mal, weiß ich nicht, 500.000 oder 1 Million, damit ich starten kann, oder meinetwegen auch 5 Millionen, um irgendein Gerät zu entwickeln.
Ja, du sprichst was ganz Wichtiges an, aber vielleicht ist das mal ein Thema für einen anderen Podcast. Wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich habe für den Anfang geredet, da gibt's genug Geld. Hm. Was tatsächlich in Deutschland ein riesengroßes Problem ist, ist vielfach auch schon wissenschaftlich untersucht worden. Wenn man praktisch auf die Beine kommt und sagt, jetzt habe ich ein Unternehmen und das ist ein Start-up und jetzt will ich expandieren. Und expandieren kann ja bedeuten, also jetzt muss ich eine Halle bauen oder was auch immer das nachher ist oder investieren eben richtig und dann die von dir eben zitierten 5 Millionen mal bekommen.
Ja.
Das ist viel schwieriger. Also es ist dann wieder kein Problem, 100 Millionen zu kriegen.
Ach so.
Aber 5 Millionen und 10 Millionen, da gibt es tatsächlich, da gibt es eine Trockenlaufphase.
Okay.
Und an der wird in Deutschland seit Jahren rumlaboriert, aber das gelingt nicht. Und das ist tatsächlich in angelsächsischen Kapitalmärkten eine völlig andere Nummer.
Okay.
Aber das ist ein interessantes Thema, was, glaube ich...
Machen wir mal eine extra Folge zu, wir haben ja noch genug Zeit. Das ist doch, ich glaube, dann haben wir aber Startups soweit. Ich glaube, alles bräuchte. Vielleicht noch eine letzte Frage ganz kurz. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, das betrifft jetzt ja nicht nur die Studierenden bei uns an der Hochschule, wenn man auch Hörer jenseits unserer Hochschul-vier Wände, an wen wende ich mich denn dann? Wenn ich jetzt sage, ach, ich brauche mal Infos, wo kriege ich die her? Ist das jetzt irgendwie IHK? Man, die können jetzt ja nicht alle dir eine Mail schreiben. Wer hilft?
Also, ich habe regelmäßig mit Leuten zu tun, die sich da informieren, aber das ist natürlich anfänglich sehr oberflächlich. Ob die IHK da ein guter Ansprechpartner ist, das weiß ich nicht. Wenn man wirklich schon was hat, was präsentabel ist, ist es, glaube ich, das Allerbeste, sich mit einem Business Angel hinzusetzen.
Okay.
Ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, wenn es wirklich schon greifbar ist. Zu sagen, jetzt geh hin und red darüber mal mit 2 passenden Business Angels. Ich glaube, damit kann man dann große Schritte machen.
Na gut, ja, das ist ja ein guter Rat. Vielleicht entstehen ja ein paar neue Startups jetzt nach der
Vielleicht haben wir einen Impuls gegeben, wäre gut.
Genau, das wäre gut. Prima, dann weitere Fragen.
Ja, hat jemand uns gefragt, warum wir eigentlich in die Lehre gegangen sind. Und was der Job oder was die Arbeit eines in Klammern guten Professors eigentlich ausmacht und auch noch, ob sich was an der Lehre getan hat zwischen der Zeit, als wir beide studiert haben und heute. Was sagst du dazu? Warum bist du denn in die Lehre gegangen, Henrik?
Ja, warum? Ich glaube, das war einfach die Gelegenheit, die sich ergeben hat. Ne? Also Motiv und Gelegenheit. Ich war ja bei einer Photovoltaikfirma, habe aber im Homeoffice gearbeitet, weil ich schon in Trier gelebt habe, obwohl die Firma in Augsburg saß. Habe also Homeoffice, das, was man heute ja ne, nach Corona oder während Corona als jetzt das neue Normal ansieht, das habe ich damals schon gemacht. Und dann gab es so die Möglichkeit, dann wurden halt Professuren ausgeschrieben für erneuerbare Energien an der Hochschule, wir sind jetzt dann im Umweltcampus und da hat es dann geklappt. Ich habe mir auch noch ein paar anderen Hochschulen beworben gehabt, aber die Hochschule Trier, Umweltcampus, hat dann den ersten Zuschlag machen können. Ja, aber es war jetzt kein geplanter Lebensweg. Ich hätte jetzt die Gelegenheit haben oder gehabt, nach meiner Promotion noch zu habilitieren. Also der Lehrstuhlleiter hatte mich dann gefragt. Ich sagte jetzt, Doktor fertig, hier will man die große, weite Welt. Und dann auch, ich kann dir auch anbieten, dass du habilitierst. Und dann diese universitäre Karriere in Richtung Professur anzustreben, das wollte ich aber nicht. A, weil die Chance, dass das erfolgreich ist, relativ gering ist. Außerdem als Naturwissenschaftler musste zwingend dann eine Zeit ins Ausland an eine renommierte Forschungseinrichtung, musst wirklich permanent publizieren, hast dazu noch dann Lehrverpflichtung, also da hatte ich einfach kein Interesse mehr dran. Ja, und das Problem ist, wenn es halt nicht klappt, dann stehst du da mit Anfang 40 und hast eine Habilitation, die Wirtschaft nicht interessiert.
Deswegen ist jetzt das großes Risiko, ja.
Genau, und da habe ich gedacht, das brauche ich jetzt nicht, dann gehe ich in die freie Welt, und dann der Weg zurück in den sicheren Hafen war ungeplant, aber ich habe die Entscheidung bisher nicht schlecht gefunden. Ganz im Gegenteil, ich bin sehr zufrieden mit der Situation. Ist es bei dir geplant oder ungeplant?
Nein, völlig ungeplant. Aber es heißt nicht völlig ungeplant. Ich habe die Tür zu einer Professur immer leicht angelehnt gehabt, weil ich das schon ganz am Anfang meiner Karriere als potenziellen Exit aus einer Industriekarriere mal immer betrachtet habe. Und ich habe nach dem Studium 10 Jahre in der Beratungs- und im Banking-Bereich gearbeitet, und das war echt eine tolle Zeit. Ich habe mich auch super entwickelt, das hat riesen Spaß gemacht, aber dann haben wir eine Familie gegründet, und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, ob so ein Job 24/7, ob das langfristig so gut geht mit Familie und so. Und ja, bin zu der Erkenntnis gekommen, hat zumindest das Risiko, dass es nicht so gut geht und dass ich von meinem Kind nicht so viel mitkriege. Und da habe ich gesagt, da muss ich jetzt mal einen Job suchen, der ein bisschen mehr persönliche Freiheitsgrade erlaubt. Und da ist natürlich so eine Professur ein idealer Job. Und ja, deswegen bin ich umgestiegen und habe es auch nicht bereut.
Ja, ich hatte tatsächlich diese HAW oder Fachhochschulprofessur, die hatte ich überhaupt nie im Blick. Also da ich aus einem freien universitären Umfeld komme, kannte ich das überhaupt nicht. Da stand für mich nie zur Debatte. Und das ist jetzt ja das Schöne an den HAWs, wir haben es ja schon mal diskutiert, dass die Praxisnähe einfach da ist und nicht nur dieses Grundlagenorientierte, was einfach Spaß macht, dass man da doch viel näher an der Realität ist.
Ja, also das ist auch wichtig, dass man sozusagen den Fuß in der Tür der Realität drin hat. Ja, das habe ich ja, und das tut mir auch gut. Und ich glaube, das tut nicht nur mir gut, sondern auch meinen Studis. Das ist wichtig für mich.
Ja, dann tatsächlich jetzt der zweite Teil der Frage, wie die Lehre sich gewandelt hat. Ja, jetzt muss man natürlich vorsichtig sein, da nicht Äpfel mit Bieren zu vergleichen. Ich habe in Aachen studiert, also eine Riesenuniversität. Wir haben zwar in Physik nur mit, weiß ich, 120 Studierenden angefangen, aber in so einer Mathe-Vorlesung saß dann auch zusammen mit den Elektrotechnikern dann, weiß ich, 300 bis 400 Studierende. Also im Vordiplom war das ja damals noch, da hast du keinen Kontakt zu Prof, der steht vorne. Das Nonplusultra der Technik war der Overhead-Projektor. ich hatte also einen Mathe-Prof, also wir hatten schon moderne Overhead-Projektoren in Aachen. Da musstest du dann die Folie auf dem Overhead-Projektor, musstest du irgendwie auflegen oder von Hand drehen. So, da gab es so einen kleinen Motor, musstest du so einen Schalter umlegen. Und der hat gefühlt diesen Schalter einfach gedrückt gelassen beim Schalter. So, und dann Mathe-Vorlesung, Vollgas. Und ich hatte einen anderen Mathe-Prof, weil der war super, war, glaube ich, gar kein, nee, der war gar kein Prof, der war, glaube ich, nur Lehrbeauftragter oder Privatdozent. Der hat so ein Wahlpflichtfach angeboten, was wir uns angehört haben. Der war wirklich ganz witzig, weil der, also mehr so eine Freizeit-Spaß-Veranstaltung, in Anführungszeichen. Der hatte, ich glaube, alle Farben dieser Stabilo-Stifte. Ne, da gibt es ja viele Farben, und der hatte alle und hat die auch alle benutzt in seiner Mathe-Vorlesung. Das war eigentlich ganz witzig. Aber das war auch schon das Highlight des Technikeinsatzes. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben in den Vorlesungen keine PowerPoint-Präsentation gehabt. Das war häufig auch noch klassisch Tafel und Kreide.
Mhm. Ja, das war bei, also ich glaube, bei mir gab es schon ein paar Moderne, die da mit PowerPoint hantiert haben. Aber natürlich, was du sagst, ich habe in Mannheim studiert. Da gab es im ersten Semester Grundlagen BWL, eine Vorlesung, die ich heute hier halte. Ich glaube, da waren zwischen 600 und 800 Leute. Das wurde praktisch in einem Hörsaal gelesen. Und das war damals Hightech aufgenommen und parallel in einem zweiten Hörsaal an die Wand projiziert, der Hörsaal gar nicht so viele Leute gefasst hat. Okay. Also das war sozusagen virtuelle Lehre 0.1 oder sowas. Ja, das war ganz anders. Und wie du schon sagst, die zu den Profs war man wesentlich distanzierter. Also ich glaube, ich hätte es mir am Anfang des Studiums gar nicht getraut, einen Prof anzusprechen. Das ist so anders gewesen als das, was wir heute hier erleben. Aber ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob das nicht heute an so Universitäten wie Mannheim und Aachen, die ja auch ein bisschen ein anderes Mindset haben, als wir das bei uns hier pflegen, ob das nicht immer noch wesentlich distanzierter ist. Aber wenn ich mir vorstelle, wie ich heute unterrichte, ich glaube, ich bin oft ein bisschen flapsig im Ton, was mir aber auch Spaß macht, was bestimmt auch ein paar Studis Spaß macht. Und ich bin nahbar. Ich kriege WhatsApp von meinen Studis. Da gibt es einen Haufen, die haben meine Handynummer, die können mich anrufen. Also das wäre bei uns undenkbar gewesen.
Ja, also genau. Das ist, also bei mir, ich bin auch vielleicht ein bisschen polemisch vielleicht in meinen Veranstaltungen. Ich weiß ja also noch, manche Profs sind ja wirklich sehr distanziert und reden sehr akzentuiert, sehr bewusst, ein bisschen unnahbar, ne, von oben herab, von der Kanzel, klassisch Vorlesung. Mhm. Ich denke, das ist bei uns am Umweltcampus ein großer Vorteil. Das ist auch nicht, glaube ich, auch an allen HAWs so oder Fachhochschulen.
Mhm, das glaube ich auch. Ich
genug, die da noch diese strikte Trennung haben, ich Prof und du nichts. Aber das ist, glaube ich, ein großer Vorteil bei uns. Und die Studierenden, wenn sie sich darauf einlassen, die brauchen am Anfang, man merkt das so erstes, zweites, drittes Semester, da sind die alle noch sehr zurückhaltend. Das wird dann, wenn der Kurs kleiner wird und die merken, ach guck mal, der Prof ist ja eigentlich auch ganz umgänglich und der weiß auch, wer gerade Tabellenführer in der Bundesliga ist. Die sind ja normale Menschen. Und dann kann das Eis so ein bisschen brechen. Weil klar, es muss ein professionelles Verhältnis bleiben, denn am Ende brauchen wir eine Bewertung und die soll auch erfolgreich durchs Studium gehen. Das kann jetzt nicht nur so ein IT-Tai und wir sind alle Freunde und tanzen unseren Namen sein. Aber ich glaube, diese Nähe, die kann man dann für sich auch nutzen. Also ich bin mal froh, wenn Studierende kommen, diskutieren, Fragen stellen, auch mal kritisch sind. Das macht ja gerade Spaß und das bereichert auch die Vorlesung, denn ansonsten Folien durchklicken. Also dafür habe ich meine Lehrvideos. Da kann man einfach YouTube lesen und dann Bing-Watching. Das muss ich nicht im Hörsaal machen. Das können wir alle entspannt zu Hause machen.
Ja, ich glaube, es gibt auch viele Studis, die das sehr schätzen. Also ich kriege das immer wieder als Feedback, einfach so, aber auch als Feedback in den offiziellen Evaluierungen, dass Studis diese Nähe und diese gewisse Lockerheit überwiegend gut finden, glaube ich.
Ja, also man muss der Typ für sein. Da gibt es ja auch Studierende, die sagen, nee, ich brauche klare Ansagen und ich will auch eine Distanz haben. Prof wird nicht immer ein bester Freund. Ja, aber trotzdem so ein bisschen Nähe, der persönliche Austausch, oder dass das jetzt wirklich zu eng wird, finde ich gut, ist, glaube ich, ein großer Vorteil bei uns. Das ist auch, denke ich, an Massenuniversitäten anders. Wir haben es ja mal diskutiert, den Unterschied Unis und HAWs. Mhm. In die Richtung geht das ja so ein bisschen. Und wenn man das als Studierender will und auch nutzen möchte, in seiner persönlichen Entwicklung, denn wo hast du den direkten Austausch mit einem Prof und kannst mal mit dem, ich sag mal, nicht ganz auf Augenhöhe, weil wir natürlich viel erfahrener sind, aber trotzdem, wenn die guten Input haben, finde ich das super, dann nehme ich das an und dann wird das auch umgesetzt. Und diese Wertschätzung wäre natürlich gut, wenn die dann ins Unternehmen später übertragen wird, wenn die Studierenden dann fertig sind. Aber auch da ist natürlich oft genug so sehr patriarchisch geführte Unternehmen, da wird jede Individualität direkt zerstört. Also von daher. Ja, aber ich glaube, sonst noch irgendwas anders? Nee, eigentlich. Ansonsten ist Hochschule immer noch Hochschule.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wird auch dabei bleiben, dass alle Profs immer sagen, dass früher immer alles besser war, damals, als wir studiert haben. Ganz ehrlich, das sagen wir heute. Und ich erinnere mich, dass das die Profs früher auch schon zu uns gesagt haben. Ja. Ich glaube, das ist systemimmanent. Das wird immer so
ich bleiben. Ich glaube auch, dass, ja, ich wollte sagen, die nächste Generation ist immer die, ja. immer dumm und faul und tun nichts.
Und wir waren viel fleißiger. Ja.
Natürlich waren wir viel fleißiger und viel strebsamer und viel aufmerksamer in den Vorlesungen. Genau, ich glaube, das lassen wir da mal so stehen an dieser Stelle. Dann, Christian, danke ich dir wieder fürs Mitmachen, fürs Diskutieren. Und dann.
Ja, danke für die Einladung und bis bald, Henry.
Bis dann. Ciao. Ciao.